wie der ein oder andere vielleicht vermuten könnte, was das Thema heute ist. Es geht um Warten. Und wir befinden uns gerade in der Adventszeit, die auch eine Zeit ist, die für das Warten steht. Wir warten auf die Ankunft von Jesus, wir warten auf die Geburt von Jesus, der in Bethlehem geboren wird. Und wir haben vor 2 Wochen mit einer Predigtreihe gestartet, wo wir uns ganz bestimmte Momente anschauen wollen in diesen Wochen bis zum 24., wo Menschen gewartet haben auf diesen Jesus. Ihr könnt da vorne den Titel sehen, Erwartung, wenn Hoffnung Gestalt annimmt. Und vor 2 Wochen, wer nicht da war, kann das gerne nachhören auf unserer Homepage, da ging es um eine Stelle, die 700 Jahre vor diesem Ereignis passiert ist und wo da schon Hoffnung mit dieser Ankündigung, ein Kind wird geboren, in diese Welt kommt. Und jetzt befinden wir uns ganz kurz davor, vor Weihnachten, noch 1,5 Wochen, ist es soweit. Und auch in der Geschichte, die wir uns heute anschauen wollen, ist es fast kurz davor, aber noch nicht ganz. Wir wollen eine Geschichte uns heute anschauen, wo es um ein Ehepaar geht. Ein Ehepaar, wo ein Großteil von ihrem Leben es um das Warten ging, das Aushalten ging. Ohne die Gewissheit, ob ihr Warten jemals ein Ende haben wird, ob ihre Wünsche, ihre Hoffnung, die sie haben, jemals erfüllt werden wird. Ein Ehepaar, die so lange warten musste, dass ihre Hoffnung beinahe erloschen ist. Wir tauchen heute ein in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und wer mitlesen möchte, wir finden die Geschichte ganz zu Beginn des Lukas-Evangeliums, Kapitel 1, ab Vers 5. Und an Vers 5 wird uns dieses Ehepaar etwas näher vorgestellt. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, und seine Frau Elisabeth. 2 ganz normale Leute, die in Israel lebten. Er arbeitete im Tempel in Jerusalem, er war Priester, sozusagen ein Pastor, und sie war zu Hause und kümmerte sich um den Haushalt. Und dann wird es noch ein bisschen genauer. Es heißt, beide lebten so, wie Gott es gefiel. Sie waren sehr fromm, Gott war ihnen wichtig. Zacharias war es so wichtig, dass er das sogar zu seinem Beruf gemacht hat. Und sie drückten das mit ihrer Lebensweise aus. Ein Ehepaar, wo man wahrscheinlich von außen sagen würde, ey, denen geht's gut, die haben ein glückliches Leben. Er hat einen Beruf, der damals sehr hoch angesehen war. Sie waren sehr fromm, sie waren ganz eng im Glauben, die müssen doch ein ganz erfülltes Leben haben. Doch dieser Blick von außen auf die beiden trügt. Und erst wenn man die beiden ein bisschen näher kennenlernen durfte, mal einen Blick hinter das alles werfen konnte, dann merkt man, dass die beiden einen Schmerz mit sich mittrugen und das viele Jahrzehnte lang. Ein unerfüllter Wunsch, eine Sehnsucht, die nicht gestillt wurde, eine Hoffnung, die nicht erfüllt wurde, viele, viele Jahre. Sie konnten keine Kinder bekommen. Kinderlos zu sein, obwohl man es sich so gern anders wünschen würde, es aber aufgrund deiner Einschränkungen nicht geht, das muss ein unfassbar großer Schmerz sein. Ich kann das selbst nicht nachempfinden, aber ich kenne auch Personen, denen das so geht. Die immer wieder an diesen Schmerz erinnert werden, was immer wieder hervorgerufen wird, sobald sie einer Familie begegnen, Kindern begegnen. Etwas, was nie ganz weggeht, sondern sie immer mittragen. Und ich kann mir vorstellen, als Zacharias und Elisabeth zusammengekommen sind, dass sie Träume hatten und Vorstellungen hatten, wie sie ihre Kinder großziehen, wie sie mit ihnen sonntags in die Kirche gehen, wie sie ihren Glauben ihnen teilen, wie sie sehen, wie sie aufwachsen. Und dann kommt alles anders. Und es beginnt ein langes, kräftezehrendes Warten. Und eine Enttäuschung folgt auf die nächste Monate, Jahre, Jahrzehnte lang, bis zu dem Punkt, an dem es rein menschlich, biologisch eigentlich gar nicht mehr möglich war, Kinder zu bekommen. Vielleicht bist du heute hier Und dir sind diese Gefühle und diesen Schmerz des Wartens, den Elisabeth und Zacharias in ihrem Leben erleben mussten, dir ist das gar nicht so fremd. Vielleicht ist es auch ein nicht erfüllter Kinderwunsch, vielleicht ist es aber auch ein anderer Wunsch, eine andere Sehnsucht, wo du schon so lange wartest, sich aber bis jetzt noch nichts getan hat. Wo du vielleicht auch schon so viele Jahre für betest, dass sich endlich etwas tut und du hoffst, aber es geht jetzt schon so viele Jahre, dass du mittlerweile gar nicht mehr damit rechnest, dass das wirklich passiert. Vielleicht ist es der Wunsch nach Heilung. Vielleicht ist es eine Beziehung, wo du dir wünschst, dass sie endlich wieder zusammenkommt, wo eine geliebte Person einen anderen Weg eingeschlagen hat, vielleicht auch vom Glauben weggekommen ist und du betest und hoffst, dass diese Person wieder zurückkommt, dass ihr euch wieder annähert. Aber es dauert und dauert und das schon so lang, dass ihr fast die Hoffnung aufgegeben habt. Und es bleibt dieses Warten. Es ist anstrengend. Es raubt Kraft. Vielleicht baut sich auch schon Frust auf, Wut auf die Situation, auf Personen, vielleicht sogar auf Gott. Warum tust du nichts? Und all das durchleben Zacharias und Elisabeth und sie tragen es viele, viele Jahre mit sich rum bis zu einem Tag. Ein Tag, an dem alles sich verändern sollte. Und in Versen 8 bis 10 lesen wir, dass Zacharias als Priester mit einem Dienst versehen wurde und er sollte das Rauchopfer vollbringen im Tempel. Und was hier beschrieben wird, ist eine ganz besondere Aktion gewesen, ein ganz besonderer Moment für das Volk Israel und besonders auch für Zacharias. Das war eine Aufgabe, dieses Rauchopfer zu bringen, den ein Priester nur einmal im Leben, wenn überhaupt, machen durfte. Und was es damit auf sich hat, ist, dass das Volk vor dem Tempel betete und Zacharias als einziger in den Tempel, in die Gegenwart Gottes gehen durfte und für die Anliegen, für die Gebete des Volkes, sie zu Gott zu bringen. Und symbolisch dafür zündete er ein Rauchopfer an, dass dieser Rauch aufsteigt und mit ihm die Gebete, die das Volk vor dem Tempel beteten. Er stand also stellvertretend für das Volk da, um deren Anliegen weiterzugeben. Und während er da so ganz vertieft und intensiv in der Gegenwart Gottes ist und für das Volk betet, ist plötzlich dieser Gott ihm so viel näher, als er es jemals zuvor erlebt hat. Und einmal schaut er und neben dem Altar steht ein Engel, ein Bote, den Gott geschickt hat. Und Zacharias weiß das sofort. Das ist hier keine normale Person, die sich hier irgendwie verirrt hat, sondern wir sehen seine Reaktion. Er erschrickt und wird von Furcht gepackt. Und der Engel beginnt mit ihm zu sprechen und er sagt zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden, deine Frau wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über deine Geburt freuen. Er wird groß sein in den Augen des Herrn, er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihren Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich auch nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zu führen, das für ihn bereit ist. Was für eine Nachricht. Mitten in diesem Moment, wo Zacharias wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet hat. Er war gerade damit beschäftigt, die Nöte und Sorgen von anderen an Gott überzubringen, für dieses Volk zu beten. Und auf einmal taucht dieser Bote Gottes auf und Gott wendet sich ihm ganz direkt und persönlich zu. Er spricht ihn sogar mit seinem Namen an, Zacharias. So viel Zeit ist vergangen, so eine lange Zeit des Wartens, dass ich mir vorstellen kann, dass er überhaupt nicht mehr daran gedacht hatte. Und plötzlich steht Gott vor ihm und antwortet ihm so klar und direkt, wie er es sein ganzes Leben lang nicht erlebt hatte. Was macht das mit Zacharias? Und wir sehen seine erste Reaktion, Furcht. Eine Reaktion, die wir ganz oft in der Begegnung mit dem Göttlichen in der Bibel finden. Furcht. Zacharias ist komplett überwältigt von dieser Begegnung. Dieser große, heilige Gott, wo er der Einzige als Priester war, der in seine Gegenwart im Tempel treten durfte, weil Gott so heilig ist, der so allmächtig ist, der die Welt geschaffen hat, er ist auf einmal ihm, diesen kleinen Zacharias, so nah. Er wendet sich ihm ganz persönlich zu, er ruft ihn sogar bei Namen und noch mehr. Es zeigt sich, er kennt die ganzen Gefühle, diesen ganzen Frust, dieses Warten, diesen Schmerz, den Zacharias sein ganzes Leben lang getragen hat. Gott weiß darum. Und das ist eine Erkenntnis, die ihn trifft, die er kaum begreifen kann. Wie kann es sein, dass dieser große Gott mir persönlich so nahe kommt? Es gibt doch so viel größere Dinge, die hier in dieser Welt passieren. Die Nöte des Volkes, die Kriege, die Katastrophen in dieser Welt, wo sich doch viel eher ein Gott doch drum kümmern müsste. Aber der Gott der Bibel, der Gott, der uns hier immer wieder in den Geschichten begegnet, er ist so anders, als wir ihn uns vorstellen. Vielleicht doch als Zacharias ihn sich vorgestellt hat. Denn der Gott der Bibel ist ein Gott, bei dem es um dich geht. Du bist ihm wichtig. Er ist ein Gott, der dich kennt, der du heute hier sitzt, der weiß, wie du heißt, der weiß um deinen Schmerz, um deine Enttäuschung, um dein Warten in deinem Leben. Vielleicht auch die Dinge, die du sonst noch nie jemandem erzählt hast. Dinge, bei denen du vielleicht schon aufgegeben hast. Er weiß um all diese Dinge und das überwältigt Zacharias. Und das überwältigt auch mich immer wieder, wenn ich das lese. Dieser große Gott, er kennt dich, er fühlt mit dir und er will dir begegnen. Und das ist der erste Punkt, den wir heute aus dieser Geschichte mitnehmen können. Und wenn wir genauer hinhören, genauer hinschauen in den Text, dann merken wir, Gott verspricht Zacharias nicht nur ein Kind, sondern er sagt, dieses Leben, es wird Bedeutung haben. Johannes wird nicht nur eure Leerstelle füllen, also von Zacharias und Elisabeth, sondern er wird Hoffnung weitertragen. Er wird zu einem Symbol der Hoffnung werden. Und Gott nimmt dieses lange Warten, den Schmerz und die Tränen dieses Ehepaares und er macht daraus etwas, das anderen Menschen hilft, zurückzufinden zu Gott. Und vielleicht ist das ein sehr tröstlicher Gedanke, den wir aus dieser Geschichte für uns mitnehmen können. Dass dein Warten nicht sinnlos ist, dass dein Schmerz nicht umsonst ist. Auch wenn wir es nicht immer sehen und auch Zacharias hat es nicht gesehen während des Wartens und des Schmerzes. Aber Gott kann aus dem, was uns müde macht, Hoffnung für andere wachsen lassen. Zacharias und Elisabeth, sie bekommen nicht nur ein Kind, sondern sie erleben, Gott hat mein Leid gesehen und er gebraucht es, um Licht in diese Welt zu bringen. Und trotzdem, trotz dieser großen Ankündigung, die Gott macht, dass Zacharias Wunsch endlich erfüllt wird und er ein Kind bekommt, sehen wir auch in der nächsten Reaktion von ihm keine Freude, sondern was wir sehen, ist Zweifel. Zacharias zweifelt. Wie soll das funktionieren? Ich bin viel zu alt, meine Frau ist schon viel zu alt. Und wir merken, es wird ihm irgendwie zu viel. Es übersteigt dem, was er mit seinem Verstand greifen kann. Und hier kommen wir, glaube ich, zu einem Punkt, warum es Glauben heißt. Glauben bedeutet Vertrauen, auch wenn wir es nicht greifen, sehen oder verstehen können. Und ich glaube, das ist mit das Schwerste, was wir tun können. Glauben verlangt von uns, dass wir loslassen, dass wir nicht mehr selbst Herr oder Herrin der Lage sind und das fühlt sich nicht schön an. Wie gern haben wir doch alles selbst in unserer Hand und wie ungern vertrauen wir Dingen, die wir nicht erklären, messen oder planen können. Und ein anderer Punkt, der für mich hier sehr deutlich wird, ist, was diese Erfahrung und das Leid des Wartens, diese Enttäuschung, die Zacharias sein ganzes Leben fast mitgetragen hat, mit ihm gemacht hat. So viele Jahre hat er auf ein Kind gehofft und immer wieder wurde er enttäuscht. Und das prägt ihn und es hinterlässt Spuren. Und vielleicht hat auch dein Warten in deinem Leben Spuren hinterlassen. Und Zacharias wird hier für mich ganz nahbar. Er wird uns hier nicht als der Glaubensheld dargestellt, der Gott vertraut und sagt, ja, jetzt ist alles super, der überhaupt keine Zweifel hat, sondern ganz im Gegenteil, obwohl Gott selbst, also durch einen Boten vor ihm steht, ihn bei seinem Namen anruft, kommen da diese Stimmen, diese Zweifel in ihm hoch und es nagt an ihm, das kann doch gar nicht gehen. Ich bin noch viel zu alt. Und meine Frau ist auch nicht mehr die Jüngste. Es funktioniert nicht. Was sind deine inneren Stimmen, die dann laut werden, wenn du Gottes Zusagen hörst? Was sind deine inneren Stimmen, die dich zweifeln lassen? Was hindert dich daran, Gott voll zu vertrauen? Ist das Chaos zu groß? Ist die Verletzung zu tief? Die Meinung zu verschieden, dass es je wieder zusammenkommen kann? Dass es je wieder heile werden kann? Und genau in diesem Punkt, der so schwer ist für uns, auch wenn wir Christen sind, dass so ein Kampf ist, immer wieder gegen unsere eigenen Stimmen, genau in diese Stelle kommt Gott mit seiner Zusage, die so viel größer ist als unsere Zweifel, die so viel größer ist, als wir es sind. Was für Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Für Gott gibt es keine Grenze. Dort, wo wir Grenzen sehen, in den Bereichen, wo wir nicht mehr die Kontrolle haben, das sind die Momente, wo Gott mit seiner Größe und seiner Herrlichkeit sichtbar wird. Einem Gott, der über allem steht. Einem Gott, der über der Zeit steht und über der biologischen Uhr. Für ihn ist nichts unmöglich. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Botschaft dieser Geschichte, was Gott Zacharias übermittelt. Und gleichzeitig ist es das Herausforderndste für uns Menschen, weil es bedeutet, wir müssen vertrauen. Wir müssen abgeben, wir müssen loslassen. Und Zacharias, er tut sich damit sehr schwer. Und er stellt diese Frage, die wir, glaube ich, alle schon mal gestellt haben. Woran soll ich erkennen, dass das stimmt? Gib mir ein Zeichen, dass du da bist und dass du wirklich alles regeln wirst. Und der Engel antwortet ihm, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und ich bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Diese Antwort vom Engel ist ganz kurz und ganz klar. Er sagt, diese Nachricht, sie kommt nicht von irgendwem, sie kommt von Gott. Und Gabriel macht ihm deutlich, Zacharias, hier geht es nicht darum, was du dir vorstellen kannst, sondern es geht darum, wer Gott ist. Dein Zweifeln ist menschlich, aber sie verkennt die Größe dessen, der hier spricht. Der, der die Welt gemacht hat, der, der die einzelnen Blumen gemacht hat, der, der alles in der Hand hält. Für Gott ist nichts unmöglich. Und das Schöne ist, dass Gottes Segen, Gottes Zusage an Zacharias, aber auch an uns, sein Versprechen, seine Zusage, die er uns macht, nicht daran geknüpft ist, wie wir uns verhalten. Ansonsten hätten wir, glaube ich, ein ganz großes Problem. Gottes Zusage der Schwangerschaft von Elisabeth, sie bleibt bestehen, obwohl Zacharias immer wieder zweifelt, obwohl er es nicht wirklich greifen und glauben kann. Und das ist diese unverschämte Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Eine Liebe, die durch nichts getrennt werden kann. Die nicht durch unsere Zweifel abgebrochen werden kann. Seine Zusage an uns bleibt bestehen. Seine Hoffnung, die er uns schenken möchte, sie bleibt bestehen, auch wenn wir es nicht verstehen, welche Wege er geht. Und er geht sogar noch weiter, er gibt uns einen Raum, in dem wir wachsen können und Vertrauen und Glauben lernen dürfen. Er gibt Zacharias einen Raum, dass er lernen kann, Gott neu zu vertrauen. Und so sagt er zu ihm, höre, du wirst stumm sein, du wirst nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt, sie aber werden in Erfüllung gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich glaube, dass dieses Stummsein von Gott nicht als Strafe zu verstehen ist, sondern Gott gibt ihm eine Möglichkeit, auf Gott zu hören. Denn Gott weiß, Zacharias trägt einen ganz großen Schmerz mit sich. Über viele Jahre, Enttäuschung, Zweifel, Scham und Frust, ganz tiefe Wunden, die werden nicht von einem auf den anderen Tag heilen. Gott schenkt ihm Zeit der Neuausrichtung auf Gott, der Neuausrichtung, des neuen Vertrauensgewinn an Gott. Zacharias kann nicht reden, aber was er kann, ist hören. Er kann hören auf Gott, was er ihm zu sagen hat, was er sich von seinem Leben wünscht. Er kann hören, wie Gott ihm zuspricht. Er kann hören und lesen von den Dingen in der Bibel, von den Geschichten, wo Gott bereits große Dinge getan hat. Wo in deinem Alltag nimmst du dir Zeit zu hören, was Gott dir sagen will? Was Gott dir vielleicht auch für deinen Schmerz, für dein Warten sagen will? Wo hören wir auf, Gott zu fragen und anzuklagen? Und wo beginnen wir, in die Stille zu gehen und auf Gott zu hören, in die Bibel zu schauen und mal zu hören, was sagt Gott eigentlich über meine Situation? Wo will mir Gott in diesem Warten eigentlich begegnen? Zacharias kann nicht reden, aber er kann sehen. Zacharias kann sehen, wo Gott bereits jetzt schon in seinem Leben beginnt und am Wirken ist. Denn oft ist es doch so, wenn wir mitten im Leid sind, mitten im Warten, dann ist alles um uns rum wie ein dunkler Nebel und wir sehen nur noch den Schmerz und nur noch das Warten und das, was wir nicht haben. Und in der Stille können wir sehen, wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann können wir zu sehen, eine neue Perspektive auf unsere Situation zu bekommen, eine Perspektive, wie Gott sie auf unser Leben, auf unser Warten, auf unser Schmerz hat. Wo Gott bereits in diesem Schmerz Hoffnung schenkt, Hoffnung vielleicht auch für andere. Gott wünscht sich, dass wir auch in dem Leid wieder sehen können. Sehen, auf Gott zu schauen, auf seine Größe, auf seine Macht, auf seine Perspektive. Die Zeit der Stille, die Zeit des Stummseins von Zacharias, sie zwingt ihn in eine Haltung des Empfangens statt des Machens. Er muss lernen zu hören, er muss lernen zu sehen und zu verstehen, dass Gott derjenige ist, der die Welt in seiner Hand hält, dass Gott derjenige ist, der weiß, was er tut. Diese Stille ist kein Nein zu Zacharias, sondern sie ist ein Zeichen dafür, dass Gott am Arbeiten ist. Und so gebraucht auch Gott die Stille in unserem Leben, damit wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten lassen, immer wieder eine neue Perspektive einzunehmen, wie Gott auf unser Leben und gerade auch auf unseren Schmerz schauen will. Und wir brauchen diese Stille in unserem Leben, damit wir das lernen können. Damit wir lernen können, diesem Gott, dem nichts unmöglich ist, zu vertrauen. Damit wir lernen können, loszulassen und nicht mehr alles selbst versuchen, unter Kontrolle zu bringen. So schwer es uns auch fällt. In unserer Geschichte kehrt jetzt Zacharias wieder zurück zu seiner Frau und er verkündet, beziehungsweise er zeigt die frohe Botschaft. Und dann kommt es zu diesem großen Ausruf von Elisabeth. Der Herr hat Großes an mir getan. Gott hat Großes an mir getan. Und das ist der Ausruf, der über dieser Geschichte steht. Gott war immer an meiner Seite. Auch in der Zeit der Enttäuschung, die wir erlebt haben. Auch wenn ich es in dem Moment nicht gesehen habe. Gott war immer an meiner Seite. Und Gott ist auch jetzt an meiner Seite, wo ich es immer noch nicht wirklich glauben kann, wo ich immer noch Zweifel habe. Und Gott wird auch immer an meiner Seite sein, wenn ich auch in Zukunft Zeiten des Wartens habe. Und einige Verse später lesen wir auch von Zacharias in Vers 64, wie er in dieses Lob mit einstimmt und anfängt, Gott zu preisen für das, was er getan hat. Und so können auch wir, selbst in diesen Momenten des Wartens, Gott preisen, weil wir wissen dürfen, wir haben einen Gott an unserer Seite, dem nichts unmöglich ist. Einen Gott, der uns da durchträgt, der weiß um das, wie es uns geht. Einem Gott, bei dem alles in seiner Hand liegt. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. Und vielleicht fragst du dich an diesem Moment, warte mal, was hat das alles eigentlich mit Weihnachten zu tun? In diesem Text kam kein einziges Mal das Wort Jesus oder Bethlehem vor, aber trotzdem im Lukas-Evangelium finden wir diese Geschichte unmittelbar vor der Weihnachtsgeschichte. Und ich glaube, dass das kein Zufall ist. An Weihnachten feiern wir, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um sie zu retten. Und diese Geschichte, kurz bevor das alles losgeht, zeigt uns, wie Gott das tut. Die Rettung dieser Welt geschieht nämlich nicht mit einem lauten Knall, wo alles aufgelöst wird, was irgendwie Leid oder Schmerz ist, sondern sie beginnt, indem Gott sich klein macht und er hineinkommt in unser ganz normales Leben. Ein Leben, das geprägt ist von Warten, von unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen. Und in Jesus wird Gott Mensch. Er wird Mensch, der mitfühlt, der greifbar ist und der versteht, wie wir uns fühlen, der weiß, wie es sich anfühlt, zu warten. Der weiß, wie es sich anfühlt, zu hoffen und immer wieder enttäuscht zu werden. Und genau dort, in diesem Zweifel, möchte er auch dir heute begegnen. Und er spricht zu uns: Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, Mensch zu sein, und ich bin gekommen, um dir Hoffnung und Kraft zu schenken inmitten dieses Wartens. Und diese Hoffnung wird endgültig vollendet, indem er am Kreuz all das Warten, all den Schmerz, all die unerfüllten Wünsche auf sich nimmt und stirbt, und er ruft: Es ist vollbracht. Der Schmerz ist nicht das Ende dieser Welt, sondern das Ende ist der Frieden und die Hoffnung, die wir bei Gott haben, wenn wir einmal bei ihm sind eines Tages. Das ist durch Jesus möglich geworden, das Warten, es wird ein Ende haben. Hoffnung wird kommen. Hoffnung ist für uns, wo Weihnachten schon passiert ist, für uns ist Hoffnung schon da. Diese Geschichte von Zacharias und Elisabeth, sie beginnt kurz bevor das mit Jesus überhaupt losgeht. Sie können diese Hoffnung schon sehen, sie nimmt etwas Gestalt an, aber sie ist noch nicht wirklich da. Und vielleicht geht es auch dir heute so, dass du hier sitzt und du wartest immer noch. Und dann möchte ich dir zusprechen und möchte dieser Text uns zusprechen, dass Hoffnung da ist, dass Hoffnung Gestalt angenommen hat in einem Baby, in einem Kind, was wir an Weihnachten feiern dürfen. Dieses Kind ist die Hoffnung, die wir sehen dürfen, auch wenn wir immer noch Wartende sind. Amen.